Fragen an alle hier im Saal und auch an die, die am Bildschirm zuschauen. Ich möchte euch alle grüßen ganz herzlich und freue mich, euch zu sehen. Wir haben im Augenblick ja eine Predigtreihe, Ichthys heißt die, zu Deutsch Fisch. Und wir wollen heute einfach in dieser Reihe weitermachen. Wir haben letztes Mal über den Namen Jesus gesprochen und heute wollen wir über Christus sprechen, was Christus bedeutet. Und das eigentlich in einem Wort gesagt, Christus heißt der Gesalbte. Und da gibt es natürlich auch in der Bibel einige Stellen, wo man darüber sprechen kann und wo man sehen kann, dass das so ist. Und da heißt es zum Beispiel im Lukas-Evangelium in Kapitel 4, Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium. Jesus wurde gerade getauft, er ist danach in die Wüste geführt worden, er wurde versucht vom Teufel und kommt zurück und hat diese Versuchung auch bestanden, das heißt, er hat nicht gesündigt. Und er kommt jetzt nach Nazareth und geht in die Synagoge und man reicht ihm eine Schriftrolle von Jesaja. Und Jesus zitiert dann Jesaja 61, 1 und 2, wo dann eben diese Aussage gemacht wird. Und sagt dann zu dem Ganzen, jetzt mal kurz und knapp gesagt, das bin ich. Also Jesus hat gesagt, liest das vor und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und Jesus sagt dann, bin ich. Und in der Apostelgeschichte, da ist Petrus, der Auftrag von Jesus dann zu Nikodemus, zu Cornelius geht, weil dort einige Leute auf das Evangelium warten, er predigt dort das Evangelium. Und da sagt er dann, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem Geist und Kraft. Das heißt, hier wird auch dieses Wort gebraucht, dass Jesus gesalbt ist. Und die dritte Stelle, die wir noch ranziehen wollen, die finden wir dann im Hebräerbrief in Kapitel 1, Vers 9. Da heißt es, du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit, darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl. Also hier bezeugt auch nochmal der Hebräerbrief, dass Jesus Christus gesalbt worden ist. Also Jesus, der Gesalbte, im Hebräischen heißt es dann der Messias. Das ist die gleiche Bedeutung. Dass Jesus im Alten Testament als der Gesalbte gezeigt wird, das wird deutlich zum Beispiel an einer Geschichte, die wir letztens auch schon mal in der Predigt hatten. Da ist ein Mann, der heißt Apollos. Und dieser Mann, der hat damals Jesus Christus verkündigt und so weiter und hat, dann heißt es über ihn, denn er, also Apollos, widerlegte die Juden kräftig und erwies öffentlich durch die Schrift, dass Jesus der Christus ist. Also die Schrift, damit ist damals das Alte Testament gemeint, dann das Neue gab es ja noch nicht. Jesus hat also mit der Schrift, mit dem Alten Testament damals den Menschen bewiesen, dass Jesus der Christus ist. Interessant ist auch, dass es hier heißt Jesus der Christus, nicht Jesus Christus, wie so eine Art Nachnamen, weil ja Christus ein Titel ist. Christus, also Jesus der Gesalbte. Das heißt mit anderen Worten, es ist beweisbar aus dem Alten Testament heraus, eine Stelle hatten wir gerade, Jesaja 61, es ist beweisbar aus dem Alten Testament heraus, dass Jesus Christus, also der Gesalbte, ist. Petrus nimmt darauf auch Bezug und zwar im Apostelgeschichte 2,36 bei der Pfingstpredigt, da sagt er auch, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Also hier ist auch diese Formulierung, zum Christus gemacht hat. Also wiederum kein Nachname. Und da sehen wir also das Zeugnis aus der Bibel. Wir könnten uns da jetzt stundenlang drüber unterhalten, nur da fehlt leider die Zeit für. Gut, ich wollte nur zeigen, man kann also aus dem Alten Testament heraus diesen Beweis antreten. Jesus hat einen als Gesalbter einen dreifachen Auftrag. Er ist König, er ist Priester und er ist Prophet. Und da wollen wir uns mal die drei Begriffe einmal ein bisschen näher ansehen und uns anschauen, was das bedeutet. Warum gesalbt? Im Sinne von König ist das so. Damals in Israel gab es die Salbung, wenn jemand zum König berufen wurde. Er wurde zum König gesalbt. Da lesen wir zum Beispiel etwas darüber in 1. Samuel 16, dass Samuel sein Horn nehmen soll, sein Ölhorn nehmen soll, und soll damit zu David gehen und ihn zum König salben. Und daran merkt man schon, salben ist nicht so ein bisschen nur Öl aufs Haupt zu tun, sondern das war wirklich, da wurde wirklich ausgegossen. Also das heißt im Sinne von Vollmacht. Und genau das können wir auf Jesus übertragen. Und es gibt eine Stelle im Alten Testament, Psalm 133, da wird davon gesprochen, dass das Salböl vom Haupt des Aaron, der ja hoher Priester ist, dass das Salböl von ihm runterläuft über seinen Bart bis zum Saum seines Gewandes. Also das ist nicht, wenn man nur ein bisschen Salböl aufs Haupt tut, sondern da ist schon was geflossen. Und in dieser Vollmacht lebt Jesus. Nun sind wir beim König und als König hat Jesus ja Vollmacht und er hat in dieser Symbolik auch gelebt im Neuen Testament letzten Endes. Im Alten Testament wird nämlich Folgendes gesagt in Jesaja 9, Vers 9, das ist der Vers, den wir hier sehen. Du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze sie, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Und das ist genau das, was Jesus hier gemacht hat später, als er in Jerusalem eingezogen ist, als König aller Könige, ist er dann erstmal am Kreuz gestorben, das wissen wir, aber er hat diese Prophetie erfüllt. Er ist König. Und letzten Endes, als er geboren wurde, auch da wird schon von ihm gesprochen als König. Da sind die Weisen aus dem Morgenland, so schön, wie man so schön sagt, und die gehen nach Jerusalem, zum König Herodes. Ich meine, wir wissen alle, dass Jesus in Bethlehem geboren ist, aber das wussten die Weisen jetzt so genau auch noch nicht. Die wussten nur, da war irgendwie ein König geboren. Und wo wird ein König geboren? Im Palast eines Königs, ganz klar. Und dann sind sie zum Herodes hingegangen und haben gesagt, wo ist der neugeborene König der Juden? Der wusste natürlich von nichts, ist klar. Dann haben die erstmal geforscht und rausgekriegt, dass es Bethlehem ist. Aber das ist ein anderes Thema. Aber sie brauchen hier die Formulierung, wo ist der neugeborene König der Juden? Das heißt, wir wissen ganz genau, dass mit dieser Information kommen sie, dass der König geboren worden ist. Und auch Pilatus, am Ende des Lebens von Jesus, fragt er ihn, wieso bist du dennoch ein König? Und Jesus sagt, jawohl, du sagst es, ich bin ein König. Jesus selbst lehrt auch über dieses Königreich, über diese Königsherrschaft. Und eine der ersten Aussagen ist die, tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Jesus lehrt über das Königreich. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Was macht er hier? Er spricht vom Reich, wo er König ist, und sagt gleichzeitig, wie man reinkommt. Tut Buße. Das sind die beiden Aussagen, die Jesus hier macht. Und Jesus ist ja zunächst mal in Galiläa, da lehrt er ja auch und so weiter. Und es wird uns dann auch gesagt, einige Verse weiter, dass er das Evangelium vom Reich verkündigt und das, dann tut er etwas dabei, wie das Reich eben sich auswirkt. Er sagt, wir lesen dann hier, er heilt Kranke und heilt Gebrechen. Jesus ist König aller Könige und Herr aller Herren mit der Vollmacht, die er hat. Wir lesen nämlich im Epheser 1, Vers 20, dass Jesus durch die Macht der Stärke Gottes eingesetzt ist zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht und Herrschaft und über alles, was irgendwo einen Namen hat. Und dass er alles unter die Füße Jesu getan hat und hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde über alles. Das heißt, diese Königsherrschaft, die Jesus hat, zeigt seinen Herrschaftsanspruch auch letzten Endes bis in unser Leben hinein. Dass Jesus König wurde, war im Alten Testament schon klar. Da wird mal einer kommen. David, der wollte gerade den Tempel bauen und hat sich da überlegt, wie er das machen soll. Und dann schickt Gott den Nathan zu ihm und sagt, hör mal, das gibt nichts. Nicht? Also du wirst vorher zu deinen Vorfahren gesammelt werden, das bringt nichts. Also du baust keinen Tempel, aber du wirst einen Sohn nach dir haben, der wird dann mir ein Haus bauen, einen Tempel bauen. Und dem will ich das Königtum bestätigen und ich will auch seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Also das heißt, hier wird David gesagt, dass der Königsthron, den er hatte, auf ewig besteht. Deswegen heißt es ja, dass Jesus ein Nachfolger Davids ist, von der Königsherrschaft gesehen. Und wir lesen dann in Offenbarung 19, Vers 16, dass Jesus einen Namen trägt, der geschrieben ist auf dem Gewand und auf der Hüfte. Und da heißt es, er ist König aller Könige und Herr aller Herren. Das heißt, am Ende der Bibel wird es nochmal ganz klar gemacht, wer hier der König aller Könige ist, nämlich Jesus Christus. Er kann nicht vom Thron gestoßen werden. Er ist der Christus, der Gesalbte, und er ist der König aller Könige. Er ist aber nicht nur König, sondern er ist auch Priester. Da lesen wir zum Beispiel in Hebräer 7, Vers 17, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Melchisedek war auch ein Priester, im Alten Testament sehen wir den. Abraham hatte gerade einen Krieg gewonnen und hatte Kriegsbeute gemacht. Melchisedek ging ihm entgegen, brachte Brot und Wein. Interessanterweise, nicht? Jesus, Abendmahl, Brot und Wein. Er brachte Brot und Wein, Abraham ehrt ihn, indem er ihm den Zehnten gibt, und Melchisedek hat ihn dann auch vorher noch gesegnet. Und es heißt hier, dass Jesus ein Priester ist nach der Ordnung Melchisedeks, nur ein ewiger Priester. Priester wurden auch gesalbt, und das hatte ich gerade eben ja auch gesagt. Zum Beispiel lesen wir da in 2. Mose 30, 30, dass Aaron und seine Söhne gesalbt werden sollen und als Priester geweiht. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Jetzt hat er die Vollmacht. Er hat die Vollmacht, verschiedene Dinge zu tun, der Priester. Und zwar in dem Sinne, dass er als Priester vor Gott treten kann. Und genau das tut Christus. Christus als der Gesalbte vertritt uns vor Gott durch verschiedene Dinge. Das erste ist, und das haben die Priester im Alten Testament natürlich auch getan, die Priester haben geopfert. Es gibt aber einen Unterschied zwischen dem Opfer der Priester im Alten Testament und dem Opfer Jesu. Das Opfer Jesu wurde einmal gebracht und reicht für immer. Und die Opfer der Priester haben eigentlich gar nichts gebracht. Denn es ist unmöglich, sagt die Bibel uns, dass durch das Blut von Stieren und von Böcken Sünde weggenommen wird. Das geht nicht. Aber mit einem Opfer hat Jesus all das getan und hat das vollbracht, dass eben durch sein Opfer die Sünden aller Menschen weggenommen werden, wenn sie an ihn glauben. Das ist die Voraussetzung. Priester haben also die Aufgabe zu opfern, sie haben aber auch die Aufgabe zu beten, und genau das tut Jesus. Die Bibel sagt uns nämlich in Hebräer 7, Vers 25, daher kann er auch für immer retten, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Bisschen anders lesen wir das dann im Hebräerbrief in Kapitel 9, 24, wo wir sehen, dass Jesus als derjenige, der geopfert wird, der sich hat geopfert, sich geopfert hat, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, wo er für uns betet, ist er unser Vermittler zwischen Gott und uns. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht ist, also hier ein irdisches, und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Jesus ist unser Mittler geworden. Er ist, nachdem er alles auf dieser Erde getan hat, ist er im Himmel eingegangen und vertritt uns als Priester. Er steht für uns ein, Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute. Ununterbrochen ist Jesus für dich vor Gott und vertritt dich. Jesus wird, und jetzt kommen wir wieder auf die Erde zurück, Jesus wird vom hohen Priester gefragt, als er sich verantworten muss, kurz vor seiner Kreuzigung, wird er gefragt, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist. Und Jesus sagt darauf, du sagst es. Jesus ist der Christus. Er ist derjenige, der gesalbt ist, und er ist derjenige, der dich als Priester vertritt. Aber Jesus ist auch Prophet. Im 5. Buch Mose, Kapitel 18, Vers 15, da sagt Mose, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Also es kommt ein Prophet, dem sollst du gehorchen. Und wenn du Jesus Christus gehorchst, kommst du zu Gott. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann folgst du Gott nach. Dann bist du ein Kind Gottes. Wir sollen diesem Ruf Jesu folgen. wenn er in dein Leben hineinspricht. Und im Hebräerbrief wird uns dann gesagt, in Hebräer 1 und 2, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten. Also es gab viele Propheten im Alten Testament, es gab Mose, nicht? Jesaja, Jeremia, Klagelieder, Jeremia, das hat der Jeremia dann geschrieben, Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja und wer auch noch alles. Alles Propheten, die gesprochen haben, in welchem Sinne auch immer. Aber alle im Sinne Gottes. In verschiedene Situationen der damaligen Zeit hinein. Und dann sagt die Bibel uns hier, und er hat in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, also durch Jesus Christus. Das heißt, er hat im Auftrag Gottes gesprochen, das ist Prophetie. Prophetie heißt ja nichts anderes wie, man empfängt etwas von Gott und gibt es wieder weiter. Das ist Prophetie. Ganz einfach gesagt. Man empfängt eine Information von Gott und gibt sie weiter. Das ist Prophetie. Und genau das hat Jesus getan. Er hat natürlich noch andere Sachen gesagt, was die Prophetie von ihm natürlich noch eine ganz andere Deutlichkeit gibt. Er hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Und was ich sage, das sagt der Vater. Und was ich tue, macht der Vater und so weiter. Das heißt, Jesus war absolut mit Gott, dem Vater, in Verbindung. Und das, was er gesagt hat, hat Schlagkraft bis in unser heutiges Leben hinein. Deswegen ist es wichtig zu sehen, wer Jesus ist. Und als die Samaritanerin, die damals am Brunnen war, von der wir das letzte Mal schon gesprochen haben, mit Jesus gesprochen hatte und dann in die Stadt ging, da sagte sie zu den Leuten, damals in der Stadt kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Das heißt mit anderen Worten, sie hat erlebt, dass dieser Christus in ihrem persönlichen Leben erfahrbar ist. Und dann gab es noch einen anderen, der hat sich Gedanken gemacht darüber, ob Jesus auch wirklich der Christus ist, der kommen sollte. Und da lesen wir dann, dass Johannes der Täufer sich im Gefängnis da einige Überlegungen angestellt hat und er lässt dann Jesus fragen, bist du, der da kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus sagt nicht ja, ich bin es, sondern Jesus antwortet in einer anderen Art und Weise, die aber für Johannes klar ist, dass er derjenige ist, dass er der Christus ist. Und da lesen wir dann in Matthäus 11, Vers 5, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Warum ist für Johannes den Täufer hier diese Aussage eindeutig, dass Jesus der Christus ist? Ganz einfach. Weil das, was hier geschieht, nur durch den Christus geschehen kann. Jesus macht an einer Stelle, macht er das auch deutlich. Es geht ja um den Gelähmten, der von vier Freunden gebracht wird. Und Jesus sagt ja zu dem Gelähmten, die sind deine Sünden vergeben, nachdem er ihn da auf dem Boden liegen sieht. Und da machen sich andere Gedanken. Wie kann er das sagen? Das kann nur Gott sagen. Das kann nur Gott sagen, die sind deine Sünden vergeben. Und Jesus sagt, pass mal auf Leute, damit ihr wisst, dass ich Vollmacht habe, Sünden zu vergeben. Mit anderen Worten, dass ich Gott bin. Nicht, die Aussage steckt ja dahinter. Dass ich Gott bin, sage ich jetzt diesem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und der stand auf, nahm sein Bett und ging nach Hause. Das heißt, Jesus hat diese Vollmacht und genau das ist letzten Endes die gleiche Antwort, die hier Jesus dem Johannes gibt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Jesus ist und bleibt der Retter. Daran können wir nichts deuteln. Und das haben damals auch die Engel den Hirten gesagt. Denn euch ist heute der Heiland, der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Interessant, sie gebrauchen hier das Wort Retter und Christus zusammen. Jesus als der Christus ist der Retter dieser Welt. Jesus als der Gesalbte ist der Retter dieser Welt. Und als Jesus dann kurz nachdem er auferstanden ist, mit den Emmausjüngern gegangen, die von Jerusalem nach Emmaus hinabgingen und die ganz verzweifelt waren, weil Jesus jetzt tot war, meinten sie, und wussten nicht mehr, wie es weitergehen sollte und waren ganz traurig und guckten sich die Steine auf dem Weg an und fragten sich, wie geht es jetzt weiter. Da kam Jesus zu ihnen und sie erkannten ihn nicht. Und Jesus sagte ihnen Folgendes: Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Auch hier gebrauchte Jesus selbst das Wort Christus. Um ein paar Verse weiter zu sagen, so steht es geschrieben, dass Christus leiden und auferstehen musste. Am dritten Tag. Jesus ist der Retter. Er ist derjenige, der alles vollbracht hat. Und die Engel haben ihn als den Retter, den Christus, bekannt gemacht. Und die später, die Weisen aus dem Morgenland, haben ihn bekannt gemacht als den König. Also wir merken schon bei der Geburt, da werden genau diese Begriffe gebraucht. Da sehen wir, dass da Gottes Plan ist. Gottes Wille sich offenbart. Und das hat natürlich auch Auswirkungen in unserem Leben. Zum einen heißt Christus ja der Gesalbte. Und da lesen wir, Gott ist aber, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt. Merken wir was? Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du ein Mensch, der von Gott gesalbt ist. Es gibt so eine Stelle in der Bibel, da heißt, die Salbung lehrt uns das. Das heißt, du bekommst durch den Heiligen Geist, also mit der Salbung ist der Heilige Geist ja gemeint, bekommst durch den Heiligen Geist ein Verständnis und auch eine Sensibilität für Gott, für das Reich Gottes. Ein gewisses Verständnis dafür, was das alles bedeutet für dich in deinem Leben. Du kannst das ohne das Gesalbtsein gar nicht begreifen. Wenn du noch nie Apfelsaft getrunken hast, weißt du nicht, wie der schmeckt. Und wenn du noch nie gesalbt worden bist, weißt du nicht, wie Reich Gottes schmeckt. Das merkst du aber, wenn du das erfährst, wenn du das begreifst. Das ist eine Sache, die du bekommst. Das ist jetzt nicht, wir in dem Moment, wo wir an Jesus Christus beginnen zu glauben, können wir das auch nur durch den Geist Gottes. Da müssen wir wirklich diese Salbung haben. Das kann sich natürlich in unserem Leben dann in vielfältiger Weise auch verschieden noch auswirken. Und wir sind festgemacht in unserem persönlichen Glauben. Gott ist, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt. Das betrifft also Paulus, die Mitarbeiter, die Korinther und natürlich auch uns. Das Zweite ist, wir haben Frieden. Auch das wird uns gesagt. Dabei geht es jetzt nicht um den Frieden mit dem Nachbarn oder sowas in erster Linie, sondern es geht um den Frieden mit Gott. Der Römerbrief sagt es so, wir sind gerecht geworden, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Es geht um den Frieden. Und da heißt es hier in Kolosser 3, Vers 15, und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, also der Friede, den wir mit Gott haben, zu dem wir berufen sind, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Hey, da ist ein Friede in deinem Herzen, weil du in dieser Beziehung zu Gott leben kannst, wo er vorher dich gefragt hat, wie geht das überhaupt? Oder dich gefragt hat, ich will das gar nicht. Ich lehne das ab. Und dein Leben hat vielleicht in dem Moment nicht die Erfüllung gehabt. Irgendwas fehlt in deinem Leben. Da war ein Loch, das hast du empfunden. Und dann hast du Jesus Christus gefunden, hast gemerkt, dieses Loch in meinem Leben, das ist gefüllt worden. Aber wir haben auch Hoffnung. Auch das ist eine Auswirkung. Hoffnung. Wir sind nämlich, so sagt es Petrus in seinem Brief, wir sind wiedergeboren und haben eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und letzten Endes haben wir nicht nur Hoffnung, sondern auch einen Auftrag. Ja, wir dürfen Könige und Priester sein. Das wird uns hier gesagt im 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft. Hey, weil Jesus König und Priester ist, dürfen wir kleine Könige und kleine Priester sein. Das ist etwas Wunderbares. Das heißt, Jesus hat dich nicht nur gerettet, damit er irgendwas getan hat in deinem Leben, sondern er hat dich gerettet, damit dein Leben auch eine praktische Auswirkung hat. Du darfst heute König und Priester sein. Und wie das im Einzelnen aussieht, darüber spricht die Bibel ganz klar, ist logisch. Und das passt auch jetzt nicht heute Morgen in unser Thema rein. Aber auf jeden Fall stellen wir fest, dass Christus der Gesalbte in unserem Leben Auswirkung hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns zu ihm bekennen, so wie Petrus das zum Beispiel gemacht hat. Er hat gesagt, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Er hat das ganz klar mal gesagt. Und Jesus hat ihm dann gesagt, du, das hat er nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Also wir merken schon wieder, also diese Erkenntnis, die kriegen wir nicht aus uns selbst, sondern die kriegen wir immer aus dem Himmel. Wir verstehen himmlische Dinge nur durch himmlischen Input. Das ist ganz einfach. Und als Jesus dann, nachdem Lazarus gestorben war, der Martha begegnet, also seine Schwester, da sagt sie zu ihm, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und sie hatte so eine gewisse Hoffnung, dass Jesus dann noch was machen könnte mit Lazarus. Auf jeden Fall hat sie das zum Ausdruck gebracht. Du bist der Christus. Die Bibel selbst bezeugt uns, dass Jesus der Christus ist. Und sie zeigt uns das. Und die Bibel sagt uns auch an einer Stelle, im Johannesevangelium kannst du das nachlesen, von den ganzen Wundern gesprochen, die Jesus getan hat. Und diese Wunder aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Jesus ist der Christus. Durch ihn hast du das Leben. Und dieses Leben bekommst du für alle Ewigkeit. Und das sagt die Bibel uns eben auch. In 1. Johannes 5, Vers 1. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Vielleicht denkst du, naja, habe ich noch nicht erlebt. Du kannst es erleben. Auch wenn du am Bildschirm zuschaust, du kannst es erleben. Du kannst erleben, dass Jesus aus deinem Leben etwas Neues macht. Dass er dir eine Wiedergeburt schenkt. Dass er dein Leben verändert. Es ist so schwer, das zu begreifen, weil wir Menschen immer denken, wir müssen alles leisten. Es ist so leicht zu erfahren, weil die Bibel sagt, du brauchst nur Jesus annehmen und an ihn glauben. Und das ist genau das, was Jesus dir auch heute anbietet. Er sagt, glaub an mich und ich verändere dein Leben. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Er will aus dir jemand machen, der ein Leben führt, wo du ein König und ein Priester sein darfst, wo du ein Verkündiger seiner Gnade sein darfst, wo dein Leben einfach einen anderen Inhalt bekommt, als es vielleicht jetzt schon hat. Jesus will dein Helfer sein. Als der Gesalbte ist er immer für dich da. Amen.